Schönen guten Morgen, lieber Daniel. Schön, dass du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, schönen guten Morgen, Jan. Schon mal danke für die Einladung. Mein Name ist Daniel Gelbart. Ich bin im Raum Luzern daheim, ursprünglich Orthopädie-Techniker mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund und bin Teil von der Gruppenleitung in der Orthoteam-Gruppe.
Wenn man mit Hilfsmitteln zu tun hat, und das habe ich auch mein halbes Leben, also fast mein ganzes Leben, kommt man auch an der Firma Gelbart nicht drum herum. Wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass sich die Familie Gelbart und alle, die dazugehören, sich in der Reha-Technik und in den Hilfsmitteln so einen Namen gemacht hat?
Ja, das ist schön, dass du das so wahrnimmst. Das ehrt uns natürlich. Angefangen hat das 1964. Mein Grossvater ist in die Schweiz immigriert mit dem Roten Kreuz und hat nach Wegen gesucht, wenn er seine Zukunft gestalten mit seiner Frau. Und ist dann sehr schnell in der Orthopädie-Technik gelandet, weil er selber eine Amputation am Fuß gehabt hat. Aber das ist mir in einer Verbindung gestanden mit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und hat dann mit meinem Vater 1964, wie gesagt, dann die Firma gegründet, Gelbart AG, mit einem Fokus auf die Orthopädie-Technik, also quasi Hilfsmittel, wie man sie so klassisch kennt. Mein Vater hat dann eigentlich dazu mal noch von der Habsburger Straße Gefühl gehabt, das Potenzial ist gross im Bereich von Rollstühlen und dem ganzen Versorgungskonzept, das es heute gibt, wo dazu mal ein Markt war, der noch nicht so entwickelt war. Man hat noch nicht so viel, sage jetzt, vorgefertigte und schön entwickelte Rollstuhl gehabt wie heute, sondern es war eher ein Gebastel gewesen, so Daniel Düsentriebstimmung, sage ich immer. Und hat dann an der Triebschenstrasse die Niederlassung gegründet und dann eigentlich mit ein paar, ich sage jetzt mal so, Pionieren im Markt das Business aufgebaut, Reha-Technik und auch entsprechend die ganze Erstattungssituation mitentwickelt in dem Bereich Mass, Anpassungen, Sitzschalen etc. Und wir haben immer viele internationale Lieferanten bei uns in der Schweiz gehabt, weil wir doch als innovativ wahrgenommen werden und die haben dann auch die Ideen aufgeschnappt und sich die dann in die Entwicklung von ihren Produkten übermittelt und somit haben wir eigentlich auch international die Hersteller betreuen in der Entwicklung.
So bist du eigentlich so von klein auf mit dem Thema Behinderung in Berührung gekommen und dem ganzen Thema. Also für dich hat es nichts anderes gegeben.
Es ist schon so, also man sagt heute so schön die Purpose-Jobs, oder? Also der Zweck ist immer klar gewesen. Mein Grossvater hat eigentlich aus eigener Not dann auch wollen Leute helfen. Es hat früher noch so den Gelbart-Schwimmkopf gegeben in Kriens. Im Grauer Schulhaus, ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ganz vage,
ja.
So am Horizont.
Also das war wirklich eine richtige Start-up-Stimmung dazu mal. Und ja, ich habe als kleiner Bub schon mit Armprothese gespielt in der Garage, also beziehungsweise im Workshop, also in der Werkstatt beim Grossvater, und habe nie irgendwie Berührungsängste gehabt und immer eigentlich guten Dialog geführt mit Leuten, die halt betroffen sind.
Ja, wie ist das so, wenn du mit Kolleginnen oder Kollegen so redest über das, was du machst und über das Thema Behinderung, musst du da viel Aufklärungsarbeit machen, wirst du da mit grossen Augen angeschaut, aber für dich ist es ja eigentlich eine Normalität, oder?
Es ist eine Normalität, aber ich habe schon immer gemerkt, dass es etwas Spezielles ist. Darum habe ich mich jetzt über 15 Jahre vorbereitet auf die Funktion, und ich heute leben und ich spüre immer ein positives Feedback auf die Themen Integration, Inklusion, aber eben auch heute immer mehr an Technologie und Software, oder? Als ich angefangen habe mit der Lehre in Basel, ist das wirklich ein Handwerksthema gewesen. Ja. Das ist gar nicht so lange her und heute reden wir mit der ETH, mit Hochschulen über Versorgungskonzept und Softwareintegration und Schnittstellen und Auswertungen von biometrischen Daten. Also es ist wirklich sehr spannend wurde.
Also ist das die 15 Jahre Vorbereitung gewesen, einfach sich in die Zukunft hineinzudenken oder über das Thema Behinderung und Inklusion oder beides?
Es ist beides. Der Antrieb ist klar, ist dass man Leute unterstützt, das autonomes Leben zu führen und das mit einem Service im ersten Schritt, aber eben auch mit Technologie heutzutage. Und darum habe ich mich entschieden, dann auch für einen Weltmarktführer unterwegs zu sein, in der ganzen Welt. Ich habe 6,5 Jahre für die grösste Firma geschafft in unserer Industrie. Ich habe dort Erfahrungen gesammelt, aber dann auch wieder in anderen Branchen hineinschauen. war in China gewesen, mehrere Monate, in Amerika, darf in Osteuropa, noch Ostafrika arbeiten. Und durch das eben auch zum Thema Behinderung, wenn jetzt du das Thema so ansprichst, wirklich einen guten Überblick bekommen, mit was für Herausforderungen Leute kämpfen. Wir haben zum Beispiel die erste orthopädie-technische Konferenz in Nigeria organisiert und dort eben auch versucht zu verstehen, wie kann man den Leuten helfen, die zum Teil auch wirklich in einer ganz schwierigen Situation leben.
Wenn wir jetzt gerade so auf die Kontinente runterbrechen, wenn wir jetzt anfangen in Asien, was hat man dort für ein Selbstverständnis über Orthopädie und das Thema Behinderung?
Ja, also da vielleicht eine Anekdote. Wir unterstützen auch jetzt ein Projekt, das heißt Kiran Village. Das ist in Varanasi in Indien mit Mitarbeitern, der Gründer vom Orthoteam, der Reinhard Rees ist dort jetzt sehr aktiv. Und das ist ein Thema, das natürlich viel mehr im Bereich von Karma unterwegs ist. Und Karma ist bei uns nicht so verankert in der Gesellschaft.
Er wird mehr als Modewort so gebraucht.
Ist ein Lifestyle, ja. Kommt vielleicht aus der Yoga-Welt und so. Aber dort redet man von Karma und Leute, die halt in einem anderen Leben wohl irgendetwas gewesen sind, sind in diesem Leben irgendetwas. Das müssen wir nicht werten.
Nein.
Das ist eine andere Kultur. Aber wenn man das erste Mal mit dem Wort Karma und Behinderung in Berührung kommt, dann läuft es einem eigentlich kalt den Rücken runter.
Ja.
Und wie gesagt, ich werde das nicht werten, aber wenn du hast gefragt in Asien und das wäre dann so etwa meine Erfahrung in Indien, ich habe dort eben auch mal ein Zeitchen gearbeitet und unterstützt.
Ja. Das halt auch mit dem ganzen Kastensystem wahrscheinlich. Ist dort wahrscheinlich auch in Bezug zum Hilfsmittel angekommen, natürlich auch extrem abhängig, in welcher Kaste dass man lebt, oder?
Das denke ich schon, dass es dort mehr auch ein finanzielles Thema ist und natürlich so ein System, das ja wirklich schön aufgestellt ist in der Schweiz, mit der IV beispielsweise, so gar nicht existiert.
Wenn man jetzt aber zurückschaut, man hört immer ein bisschen, dass Amerika so der Maßstab ist, auch in der Orthotechnik und halt auch durch das Ganze, dass sie so viele Kriegsopfer haben und so. Ist denn das gerade so der Gegenentwurf, wenn man zu Asien schaut, Amerika?
Ich denke, es ist gar nicht... Oder gar nicht so weit weg, wenn man über, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, über eine Zweiklassenmedizin redet, wo man
ja... Ja, okay, das gibt es natürlich.
Das gibt es eben auch in Amerika und das gibt es auch in Indien. Ich muss sagen, als ich in Amerika gelebt habe, habe ich für eine Krebstherapie- und Diagnostikfirma geschafft. Ich bin nicht in der Orthopädie-Technik unterwegs, ich bin mehr in der Medizintechnik. Ja. Aber das Klassensystem von der Grundversicherung in Amerika gibt es ja so nicht und... Die Heroes sind dort, die es bei uns nicht gibt, das sind die Kriegsversehrten. Ja, und dort ist natürlich dann nach oben offen. Aber wir profitieren von dieser Situation, weil natürlich viele Hersteller sich mit der, ich sage jetzt mal, Army ein Entwicklungsprojekt finden und durch das auch gewisse Produkte halt entwickelt worden sind, die es sonst vielleicht nicht gäbe.
Und wenn man jetzt noch den dritten Player Afrika nimmt, wie sieht es dort aus?
Afrika hat man eine andere Situation im Bereich von der Diagnose.
Ja.
Also, ich kann mich erinnern, Afghanistan und Afrika sind so die Länder mit dem größten, ich sag, das Polio-Aufkommen. Es geht ja noch neuer aus Post-Polio-Syndrom. Und dort haben wir neue Diagnosen, die es bei uns so nicht mehr gibt. Aber in gewissen Märkten ist es extrem schwierig, den Markt überhaupt zu greifen. Weil es einfach zu fragmentiert ist. Ich habe Nigeria angesprochen mit knapp 200 Millionen Einwohnern. Ich durfte mal 3 Monate in Südafrika verbringen. Dort hat man ein anderes System, das vielleicht besser aufgestellt ist. Aber schlussendlich ist es einfach ein Kampf.
Wahrscheinlich geht es auch in die Richtung, nicht ins Karma, aber halt auch, wenn man es um das Thema Behinderung und wahrscheinlich auch, was man so gehört, ein bisschen Schande, ein bisschen verstecken und so. Und dann wird es natürlich auch schwierig, so können zu helfen, oder?
Infrastruktur ist vorhanden.
Ja.
Es gibt zum Beispiel in Südafrika, also bei Johannesburg, bei Midrand, gibt es ein grosses Military Hospital. Da gibt es Zugang für Menschen, die einfach so der Bevölkerung leben und sich versorgen wollen. Aber ja, wir in der Schweiz sind in dem Sinn sehr privilegiert, wenn es um Grundinfrastruktur geht.
Und wenn wir jetzt so zurück zu Europa, vor wir dann in die Schweiz gehen, so Nachbarländer oder so allgemein Player in Europa, was würdest du ihnen so ein Grundding sagen.
Also ich muss sagen, Osteuropa hat stark aufgeholt. Ja. In Osteuropa werden die Versorgungen gut geheissen, die in der Schweiz ein Riesenkampf sind.
Was ist das für ein Beispiel?
Das sind zum Beispiel mikroprozessorgestörte Kniegelenke. Es gibt oft auch eine andere Gesetzeslage. Zum Beispiel in Deutschland geht es um einen Behinderungsausgleich und nach dem Neustand von der Technik. In der Schweiz geht es mehr um Zweckmäßigkeit, Einfachkeit. Es gibt natürlich auch mehr Diskussionen. Und das ist aber alles politisch verankert. Aber die Länder, wo man vielleicht vor 10 Jahren noch ein bisschen geschmunzelt hat, die sind heute ganz vorne mit dabei. Da helfen natürlich grosse Hersteller, die Märkte mitentwickeln. Schlussendlich ist es Politik.
Warum in den letzten 10 Jahren? Was hat sich denn in den letzten 10 Jahren so in Europa für einen Wind von wo kommt der? Eben von den Herstellern oder von der UNO BRK? Oder was muss man sich da darunter vorstellen?
Ja. Ich denke, das Thema Kosteneindämmung, das in der Schweiz eher das Thema ist, ich sage jetzt generell in der Gesundheitspolitik, ist in diesen Ländern weniger das Thema, weil sie vielleicht von einer anderen Basis sich entwickelt und weil Leute mit Behinderungen der Gesellschaft wichtige Funktionen übernehmen. Mhm. Und was sicher auch hilft, ist der Trend von Paralympics und Inklusion. Ja. Um einfach die Sichtbarkeit vorzubringen und die ganzen Cyborgs, wie man sie heute nennt, sind ja mittlerweile auch schon über Communities miteinander vernetzt. Ja. Und das Verstecken von der Behinderung habe ich jetzt eher im arabischen Raum gesehen. Ja. Da geht es eben auch mehr um kulturelle Werte. Aber so in unserer westeuropäischen Region, mittlerweile sehen die Hilfsmittel so cool aus, das versuchen wir ja vom Ordo-Team von Gelbart auch entsprechend zu leben, dass man eigentlich die Hilfsmittel gerne zeigen der Gesellschaft.
Ja, und ich sehe das schon als ein bisschen in der Schweiz, wenn man es jetzt ein bisschen politisch anschaut, haben wir natürlich noch genug Reserve, aber wahrscheinlich der Fachkräftemangel in Europa ist wahrscheinlich drückt so stark, dass man halt auch muss langsam auf Ressourcen von Menschen mit Behinderung zurückgreifen. Und darum haben wahrscheinlich die anderen Länder dann auch gedacht, wenn man sie befähigt oder eben die Technik nutzt, sind sie natürlich auch wieder im Arbeitsprozess.
Oder? Das ist absolut sinnvoll, ist auch das Ziel. Ja. Übrigens auch ein Grund, warum wir, wenn möglich, Leute mit Behinderungen bei uns beschäftigen. Ja. Und es gibt diverse Beispiele. Gerade in Luzern ein Außendienstmitarbeiter, der sich im Raum Aargau bewegen darf, der selber auch amputiert ist nach einem Kitesurf-Unfall und wo jetzt Menschen mit Mobilitätshilfsmitteln wird im Markt betreuen. Das sind so die schönen Themen. Wir arbeiten auch zum Beispiel im Raum Schweiz mit einer grossen Institution zusammen, wo Leute mit Behinderungen arbeiten und für uns CNC-gefräste Teile liefern, die wir dann an Rollstuhl verbauen. Lustigerweise auch direkt über einen Mitarbeiter, der andere Berer, der selber betroffen ist. Und jetzt haben wir das Thema 360 Grad Inklusion eigentlich gelöst und versuchen da so eine Vorbildsfunktion einzunehmen.
Und wahrscheinlich merkt ihr das auch qualitativ, wenn die Sicht von Menschen, die die Hilfsmittel auch brauchen, selber im Prozess drin sind, oder?
Ja, und für uns ist es toll, oder? Wir kommen immer direkt Rückmeldung über. Im Vergleich zum, ich sage es mal so, Onlinehandel, kennen wir alle unsere Kunden.
Ja.
Der Klassiker Onlinehandel, man hat vielleicht irgendeinen Bot programmiert, wo dann ein Feedback gibt, aber den Kunden wirklich kennen, das ist ein anderes Thema und wir dann die Rückmeldungen in unsere Entwicklung einfließen lassen und das dann entsprechend mit Respekt bewerten.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf Familie Gelbart zurückgreifen, was sind so die Fragestellungen von deinem Grossvater in diesem Thema? Also, vielleicht an einem grossen Punkt aufgehängt und nachher an deinem Vater und jetzt in deiner Generation?
Also jede Generation hat Herausforderungen. Ja. Die Herausforderung von meinem Grossvater war, die Familie zu ernähren. Also meine Grossmutter hat ihm bis zum Tod vorgeworfen, dass er ihr nie einen Lohn zahlen konnte. Ich glaube, das wäre in der heutigen Zeit so nicht möglich.
Nein.
Aber die Mission war, die Familie zu ernähren. Ja. Mein Vater hat das Potenzial erkannt, den Bereich von der Reha-Technik noch zu betreuen, zu entwickeln. Und so sind wir eigentlich fit für den nächsten Move. Und das war das Jahr 2011, wo wir gesagt haben, wir sind zusammen stärker und haben dann quasi eine Fusion mit der Ordo-Team-Gruppe vollzogen. Dort bin ich schon Teil von der Nachfolgelösung, so quasi als Next Gen. Ja. Und heute haben wir eine breite Mannschaft aufgestellt, auch von neuen, gesagt, jüngeren Spezialisten, Manager, die aber auch alle an der Front sind.
Weil wir wissen, was es geht.
Alle sind, hat sich bewährt, immer auch mit einem Programm, mit einem sogenannten Talentprogramm, das wir ausgerollt haben, wo gewisse ja nicht bestanden haben oder gewisse einfach nicht den Weg haben wollen oder dürfen einschlagen. Wenn wir ja, die Organisation einfach versucht haben, auf die Zukunft auszurichten. Und das ist eigentlich eben genau die Nachhaltigkeit in unserem Geschäftsmodell, dass wir unabhängig bleiben. Wir haben auch keine Investoren bei uns involviert, sondern wir sind wirklich auch eine Community in dem Sinn, die versucht, dieser Mission von Unterstützung und Inklusion und Unabhängigkeit, Lebensqualität für unsere Kunden ja, zu verfolgen.
Ja, ich nehme jetzt wahrscheinlich an, eines von deinen Themen wird wahrscheinlich die Digitalisierung sein, über allem, oder? Also wahrscheinlich fährt das beim 3D-Drucker an, aber auch die ganze Digitalisierung von einer Firma, oder? Wird wahrscheinlich ein grosser Teil von deinem Arbeitsgebiet sein.
Das ist ein Teil. Ich beschäftige mich zum Beispiel mit dem Einkauf, mit der Unternehmensentwicklung, mit dem Marketing, mit dem Vertrieb. Das ist eigentlich die Schnittstelle zu unseren Institutionen, zu unseren Kunden, dort, wo die Wertschöpfung besteht. Aber eben auch mit dem Sortiment, mit der Entwicklung. Und das sind mittlerweile ja, grössere Bereiche, die extrem wichtig sind. Der Hintergrund für Digitalisierung für uns ist mehr Chance als Gefahr, wenn man es packt. Und das umfasst alles. Also, wenn ich sage alles, dann wirklich meine ich alles. Von der Art und Weise, die Mitarbeiter untereinander kommunizieren. Also wir haben das Thema Micromessaging aufgenommen. Wir kommunizieren über, nennt sich Beekeeper, das ist eine Plattform, wo wir untereinander sehr agil können, Informationen austauschen, aber auch kleine Teams schaffen. Dann alle unsere Kunden sind in einer eigenen Plattform abgeleitet, wo wir den ganzen Behandlungsverlauf sieht, wo man einen Klient in der ganzen Schweiz kann betreuen kann. Das ist auch noch wichtig, oder? Wenn wir wissen, dass Leute sich in der Schweiz bewegen. Und so sind wir effizient. Am Ende des Tages ist das auch wichtig für eine Firma. Aber dann auch die Produktion, also die Art und Weise, wie wir in der Massorte bei dir oder in der Reha-Technik scannen, die Daten verarbeiten, digital modellieren, Hilfsmittel konstruieren. Dann kommt das Thema Design wieder im Vordergrund. Da gibt es Möglichkeiten, über Konfiguratoren Designs zu wählen. Und so haben wir so ein, nennt sich Bodyfit-Sortiment aufgebaut, wo wir im 3D-Druck eben auch die Nachhaltigkeit leben können. Es gibt keinen Abfall in der Produktion, also es ist ein geschlossener Recycling-Kreislauf. Alles in Bern, made in Switzerland, zentral. Und das haben wir auch dann gemerkt, durch die Krise, also Covid, dass wir einen riesen Vorteil haben, weil wir einfach mehr haben selber können machen als andere
Firmen. Ja, nicht auf Hersteller oder so zurückgreifen.
Reha-Technik ein bisschen ausgeschlossen, dort haben wir viele Waren, die wir einkaufen, aber dort bei dir, dort haben wir halt wirklich einen Sprung machen. Und das ist definitiv die Digitalisierung und unserem Drang, innovativ zu sein, geschuldet.
Was hast du in den letzten Jahren, wo du jetzt wirklich so ein bisschen den Lead hast mit anderen zusammen, über Branchen kennengelernt, wo du vielleicht vorher gar noch nicht so gewusst hast? Oder was sind momentan die grössten Aha-Erlebnisse?
Also es ist sicher die Art und Weise, wie man mit unseren Kunden kommuniziert. Also, das machst du auch, also die ganzen Communities, die es gibt, sei es im Bereich Social Media. Die Interaktion, das Rat hat zugenommen auf allen Kanälen. Das ist sogenannte Multi-Channel-Marketing. Also wir sind überall sichtbar. Wir wollen einfach der Player sein, wo, wenn man Art über die oder eine Reha-Technik denkt, dass man gerade im ersten Sinn mal, sei es jetzt auf Seite von der Ärzte oder von unseren Betroffenen, gerade in den Kopf springt. Und Digitalisierung hat unfassbares Potenzial. Und das im Bereich von der Automatisierung, aber auch von der wissenschaftlichen Auswertung von Versorgungen. Und das ist dort, wo wir in Zukunft wieder unseren Fokus darauf legen, dass wir einfach noch mehr können, die Resultate und den Nutzen schlussendlich für die Gesellschaft, ich sage Gesellschaft, weil Gesellschaft IV als Beispiel finanziert, das ist einer von unseren Kostenträgern, aber auch für den Nutzer, um einfach aufzuzeigen, ja, das hat jetzt wirklich etwas gebracht und da sind die Schwachstellen und lass uns daran arbeiten. Und so sind wir in unserem im professionellen Team einfach immer ein wichtiger Player, neben den Ärzten, Physios, Ergos, die mit uns zusammenarbeiten.
Wenn man es jetzt so anschaut, aber wenn man Digitalisierung weiterdenkt, wie wichtig wird für euch auch KI?
Das ist eine ganz gute Frage. Die Art und Weise, wie man das ausleiht, KI. Also aktuell bedient denken Menschen Maschine und die Maschine spuckt das Produkt aus.
Ja.
Und das ist daran geschuldet, weil unser wichtigstes Kapital die Menschen sind und wir haben nicht das Ziel, die Menschen abzuschaffen, es wäre gar nicht wirklich möglich.
Nein.
Weil Mensch mit Mensch schafft. Ja. Und in Zukunft gibt es vielleicht weniger Zeit in der Produktion, mehr Zeit an der Front, was uns hilft, mehr Leute zu bedienen. Und das ist dann eigentlich der Schlüssel gegen Fachkräftemangel. Also unsere Vision ist, dass mehr Leute an der Front arbeiten und mehr Leute können eben den Nutzen erbringen.
Und Digitalisierung eigentlich das andere übernimmt, also KI oder so?
KI ist ein bisschen hochgestochen, weil alles so individuell ist und uns einfach die Datenpunkte momentan noch fehlen, um etwas können vollautomatisieren. Aber darum arbeiten wir mit Hochschulen zusammen.
Aber wird sich das so weiterentwickeln, wenn du jetzt ein bisschen in Zukunft schaust? Wenn wir zusammen in Zukunft
schauen? Ich denke, das ist der Trend. Mhm. Aber aktuell ist noch nicht brauchbar.
Wenn wir aber jetzt zusammen ein bisschen Gelbart und Toto-Team-Gruppe anschauen, wie entwickeln sie sich und was für Visionen oder was kann man schon ein bisschen erzählen? Jetzt haben wir eben über 3 Generationen erzählt. Yeah. Du bist jetzt gerade am Steuerrad, wo ein Steuerschiff.
Also ich steuere ein Schiff mit meiner Mannschaft, ja. Mit unserer Mannschaft. Nochmal schnell, Gelbart ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von dort, der Teamgruppe. Die Zukunft ist, alle Leute bei Laune zu halten.
Das ist manchmal gar nicht so einfach.
Das klingt so einfach und Laune heisst am Morgen, weil er gerne arbeiten und dann auch wieder sich freuen auf den nächsten Tag. Das bringen wir zum Glück kennen. Wir wollen der beste Arbeitgeber sein in der Branche. Wenn wir das sind, dann kommen die Leute zu uns. Wir haben genau die gleichen Herausforderungen wie alle anderen auch. Aber wir sehen die Herausforderungen in der Perspektive, wie sich unsere Leute entwickeln können. Darum haben wir auch eine Akademie gegründet, um das Wissen strukturiert zu teilen. Und die wird ist aktuell in der Ausrollung intern, aber auch extern. Und so haben wir das Gefühl, können wir in dem Markt bestehen. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir spüren nicht, dass es immer mehr Kunden gibt. Es gibt einfach eine Veränderung in der Indikation und die Überalterung in der Gesellschaft ist sicher sichtbar, aber nicht direkt für uns ein Geschäft. So salopp gesagt, sondern wir sind spezialisiert im Bereich von Schwerstbehinderten, aber auch von einfacheren Themen. Wenn jemand vielleicht eine Ganganalyse wünscht, aber auch Diabetes ist sicher ein Wachstumsmarkt und das Thema Schlaganfall. Aber wir entwickeln uns mit dem Trend und entwickeln auch Produkte dort, wo wir den Markt sehen. Und das ist sicher Diabetes, so gesagt, und Neuroorthopädie, die wir als Trend sehen in der Zukunft.
Das ist spannend. Da bist du noch im Dachverband, oder? Also Tätig, willst du nicht noch ein bisschen erzählen?
Ja.
Das wird eher ein bisschen politisch.
Ja, aber schlussendlich ist das ja auch spannend an meiner Rolle, die Vermischung zwischen Interviews mit dem Jan, Gespräche mit dem BSV in Bern und mit unserem Team. Ja, das ist der Verband Orthorea Suisse. Der Verband ist verantwortlich auch für Tarifverträge mit dem BSV, also mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen, mit dem mit der ZMT, also mit allen Bereichen, so im Umfeld von SUVA, Unfallversicherung, aber auch mit der Militärversicherung und der Krankenkasse. Da bin ich verantwortlich für den Bereich Miguel, also das ist eine Mittel- und Gegenstandsabgabeliste, die auch immer wichtiger wird. Und Teil von der PVK, PTK, das sind so Tarifkommissionen, wo aber auch gewisse Uneinigkeiten und Streitfälle diskutiert werden im Namen von der Klienten. Und dort geht es um Politik. Da versuchen wir uns die Verträge am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln. Auch im Trend von neuen Produkten, von Inflation etc. Und da gibt es natürlich immer viel zu diskutieren. Und das ist in meinem Fall so ein 20% Pensum im Verhältnis.
Wie ist jetzt momentan die Windrichtung? Ist immer noch der Spardruck omnipräsent? Vielleicht auch durch die Covid-Zeit, was muss man sich darunter vorstellen?
Spardruck nicht direkt im ersten Sinn. Es gibt vielleicht gewisse Formfehler im System. So, jemand hat das mal mit so einer Blinddarmerscheinung in Verbindung gesetzt. In gewissen Tarifverträgen gibt es Verbesserungsvorschläge, die man müsste ausarbeiten und da sind wir aktuell dran. Damit einfach die Effizienz höher wird und das System ist ein bisschen aufgeblasen momentan. mit vielen Leuten, die zu einer Versorgung eine Meinung haben, und es dauert oft lang, bis ein Betroffener oder Betroffene eine Versorgung bekommt. Und ich denke, da ist das Potenzial gross, wenn wir aber auch das gleiche Ziel verfolgen. Und aktuell sind wir da in einem politischen Finden miteinander, dass wir da ja auch effizienter sind und können uns wirklich ums Wichtigste konzentrieren, das ist die Versorgung für unsere Klienten.
Ja, wenn man mit dir sich ein bisschen mehr beschäftigt oder auch mit Gelbart, sind dann natürlich auch für Öffentlichkeitsarbeit, aber du bist auch im Advisory Board von der Swiss Ability Mass, aber bist auch sonst immer irgendwo tätig. Ihr seid auch Hauptsponsor vom Basketball, vom Nationalteam, von dem Basketball. Ist das auch ein wichtiger Standpunkt, dass gegen sensibilisieren, mit der breiten Gesellschaft in Kontakt sein?
Das ist absolut richtig so. Und das ist nicht nur Marketing, sondern das ist auch unser Auftrag. Oder? Und das unterstützt unsere Klienten am Ende des Tages, ihren Befinden etc. Und macht uns auch Spass, wenn man das so darf sagen. Okay. Also aktuell haben wir einen Pilot gestellt mit der Firma Autobock, die beim Cybathlon das Jahr
ja
teilnimmt, und das ist auch Aufwand für uns. Es wird jetzt ein Film gedreht, den wir finanzieren, weil es uns einfach wichtig ist, dass man sieht, wie sich so ein Mensch vorbereitet auf so einen Wettbewerb. Der findet im Oktober statt. Ja. Und dann haben wir noch viele andere Themen. Du hast Swiss Ability angesprochen. Das ist natürlich spannend. Wir sind ja Dezember in dem Advisory Board, weil es einfach wichtig ist für die Gesellschaft und für die Community, dass man eben mal auch einen guten Politiker oder Politikerin dorthin bringt, der über Themen redet, ja, das die Vermischung mit der Gesellschaft, mit der Industrie, und da immer wieder einen Einblick sieht, wie schlägt eigentlich der Puls in der Branche, wie ist der Innovationshunger von der Hersteller, das sieht man dort. Das kann ich empfehlen, da bin ich noch in anderen Advisory Boards, einfach aus Interesse, um am Ball bleiben, weil sich die Welt so schnell verändert. Und ja, das ist so immer einen schönen farbigen Alltag.
Das glaube ich. Machst auch einen sehr zufriedenen Eindruck. Merci. Aber wie siehst du es? Ich kann mir vorstellen, wenn man so wieder zurückschaut, die Geschichte, dein Grossvater und dein Vater hat nicht so viel zu tun gehabt mit, also schon mit dem Klient, aber dass jetzt, wie ich jetzt mit dir im Advisory Board sitzen und auch über Themen diskutieren aus betroffener Sicht, und dass die Betroffenen in den Prozess auch dabei sind, hat wahrscheinlich schon auch du erst so richtig wahrgenommen. Wie nimmst du so wahr, die eigene Community?
Also ich bin einfach Menschenfreund. Das ist ein breites Spektrum. Und ich glaube, heute ist es eben auch auf der einen Seite einfacher, an Menschen heranzukommen, aber auch schwieriger, die Menschen kennenzulernen. Und darum muss man sich die Zeit nehmen, um sich eben mit solchen Gruppierungen, Advisory Boards etc. zu beschäftigen, weil dann entstehen Freundschaften, aber vielleicht auch Geschäftsbeziehungen.
Ja. Oder und Dynamiken für Innovation, oder?
Ja, und die Community ist schlussendlich in dem Fall klein, aber alles ist miteinander vernetzt und es macht auch Spass. Mein Vater hat das sicher auch gemacht, in einer anderen Zeit. Ja. Heute jemanden für einen Kaffee zu treffen, ist vielleicht schwieriger, weil er hat schon 10 Kaffee-Einladungen am gleichen Tag, zur gleichen Zeit. Und da muss man einfach ein bisschen kreativ sein. Und ich sehe jetzt so ein Advisory Board kreativ. Es ist ja nicht irgendwie erstattet auf keiner Art und Weise, aber es ist ein Weg, um etwas zu unterstützen, wo einen guten Zweck hat.
Wir sind noch ein bisschen, aber du siehst es wahrscheinlich ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aber wie siehst du Behindertenpolitik? Momentan, ich als Betroffener sehe recht einen Schub, es wird über das Thema breiter diskutiert und so. Wie siehst du es aus deinem Standpunkt, wenn jetzt du vielleicht mit Leuten, die jetzt nicht aus der Branche sind, über das Thema Behinderung redest? Ist das anders wie vor 5, 6 oder 10 Jahren?
Also ich sehe sicher einen Trend.
Ja.
Man sieht es ja auch bis zum Nationalrat, dass die Themen besprochen werden. Ich denke, das absolute Ziel wäre, wenn wir nicht mehr darüber reden müssten.
Ja, das wäre leicht eine Utopie, aber es geht in die Richtung.
Also das Ziel, ja. Also wenn es einfach klar wäre, wer was für einen Stellenwert in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich durch meine Erfahrungen international eben auch viele Vorteile in der Schweiz. Ich sehe, dass es noch viele Hausaufgaben gibt. Und es sind sicher die richtigen Leute momentan am Drücker politisch.
Ja.
Also da hat es ein paar ganz gute, die ein bisschen laut sind.
Ja.
Ohne da jetzt Namen zu nennen.
Nein, nein.
Und ja, also wir sind auf dem richtigen Weg. Man muss einfach die gewissen Modelle im Markt, die ein bisschen behindert für Behinderte versuchen, im Griff zu behalten. Und das sind, ja, nicht so viele Player am Ende vom Tag.
Nein, das ist natürlich dann auch ein Machtgeballe, oder je nachdem.
Ja, ich denke, wenn du das Wort schon ins Maul nimmst, die Mitleidsfunktion, die gewisse vielleicht spüren, aber nicht darüber reden, die, glaube nicht, dass die gross zieht, sondern man muss wirklich muss vorwärts gehen, man muss die Konzepte bringen, man muss gross denken. Man sollte vielleicht nicht einfallen, die Rollstuhlrampe zu einem riesen Thema machen, sondern wirklich versuchen, das System so darauf auszurichten, aber vielleicht auch den Leuten klarzumachen, dass die maximale Inklusion auch eine gewisse Herausforderungen bringt. Ich rede jetzt darüber, wenn man versucht, zwerchbehinderte Kinder in Klassen zu integrieren, wo vielleicht die Klasse schon überfordert ist, bevor das Kind sogar ankommt. Also ich habe mit vielen Betroffenen geredet, die in Institutionen leben, die auch in diesen Institutionen leben wollen, die nicht in eine öffentliche Schule wollen. Und dort muss man halt sehr individuell denken und nicht versuchen, pauschal.
Naja, es ist aber sowohl in die eine wie die andere
genau.
Richtung. Oder?
Genau.
Und ich habe, wenn man es jetzt so anschaut, was ich einfach stoßend finde in dieser Diskussion, dass man jetzt die allgemeine Bildungsthematik am Mensch oder am Kind mit Behinderung anhängt politisch, dass es das Problem ist, dass die Schule überfordert ist. Also wenn man sie so anschaut. Und ich denke, wir müssen grundsätzlich über Systeme mal nachdenken, über Schulsysteme und nicht einfach Flaschenli-Politik sagen und sagen, ja, jetzt halt durch den Mensch mit Behinderung kollabiert das System. Sondern, aber das würde wie zu weit führen. Aber ich finde das manchmal ist ein bisschen stossend, dass wenn man dann über so Sachen redet, dann meistens das Thema Behinderung nur als stossend als Problem thematisiert und nicht als Chance.
Ja, das sehe ich auch so. Nur das Wort Behinderung ist vielfach. Also,
ja.
Also es ist ja, wir sagen halt bei uns im Geschäft, der richtige Mitarbeiter am richtigen Ort, ja. Und dann funktioniert es. Und ich sage jetzt mal, der richtige Betroffene im richtigen Umfeld. Und eben dort kommt das System, denke ich, an die Grenzen, wenn es einfach offensichtlich keinen Sinn macht, in gewissen Fällen. Ja. Aber ich bin absolut ein Fan von der Institutionenlandschaft in der Schweiz. Das ist auch ein Privileg. Und ich finde, das sollte man stützen. Aber eben die richtigen Personen versuchen auch, ich sage es jetzt mal, zu integrieren in einer öffentliche Schule, das macht durchaus Sinn, die richtigen Personen.
Ich wünschte mir einfach nicht ein Entweder-Oder, dass es einfach ein durchlässiges Gesamtsystem gibt. Also dass es nicht einfach heisst Sondersetting oder Regelschule, sondern dass es ein Hybrid gibt.
Das würde mich jetzt wirklich wundern, wie würdest du das denn differenzieren, also welche Person entscheidet dann, wo eine Person in die Schule geht?
Also zuerst
schon so etwas in der heutigen Zeit?
Es gibt ein System aus Skandinavien, wo in die Richtung gehen. Aber ich denke, wenn man die zwei Systeme würde zusammenführen und so, hätte man auch genug Personal, um vielleicht auch genug Heilpädagoginnen zu haben. Aber wenn natürlich die Heilpädagoginnen in einem Sondersetting sind, fehlen die natürlich dann in einer Regelschule. Und so könnte man fachspezifisch sagen, vielleicht da wäre das Niveau Sonderschule, aber die Sonderschulklasse ist im gleichen Ballungssystem, weil ich merke einfach, desto früher du Begegnungszonen schaffst, desto mehr ist es nicht etwas Spezielles Thema Behinderung. Weil für meine Schwester, die mir so aufgewachsen ist, oder du mit deinem Grossvater, der schon mit dem Thema Behinderung wahrscheinlich auch aufgewachsen bist, ist, dann wird man nicht angeschaut, das käme vom Zoo, wenn man irgendwo steht. Aber wenn man geschichtlich anschaut, nur Separation mit den 60er, 70er, 80er kennen, ist man natürlich dann irgendwie überfordert, wenn dann plötzlich ein Mensch mit Behinderung gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Darum würde ich einfach so schnell wie möglich Begegnungszonen schaffen und da kommen wir halt nur über Bildung.
Das finde ich auch so. Als Beispiel, meine Schwester ist Psychologin, sie arbeitet im Schulpsychologischen Dienst Zürich und ich habe mir kürzlich erklären lassen, wie wichtig Kitas sind, wenn es um Sozialisierung geht. Das gehört mir, das gehört dir, das Sandkästchen.
Ja, aushandeln schon. Im Kleinen.
Genau, und gewisse Freunde von mir sehen das anders, weil sie einfach das Gefühl haben, Kids müssen möglichst viel mit den Eltern sein. Und wo die Wahrheit liegt, das ist...
Ist irgendwo jedem, in der Mitte.
Irgendwo, aber was sicher das Thema ist, dass man früh muss mit Leuten können, wie haben wir es früher gesagt, kiffeln oder können mit Leuten Sachen aushandeln oder Sachen besprechen. Und wenn sich das Auge etwas gewöhnt, das ist, glaube ich, das, was du meinst, dann ist es völlig normal, dass jemand... vielleicht ein bisschen anders ist, aber was ist schon richtig? Die Norm wird ja nicht wirklich definiert in dem Sinn.
Nein,
sondern die Gesellschaft setzt Norm.
Ja, und vor allem, wenn man dann sagt, ja, eben wenn es um Barrierefreiheit geht, ja, es ist nur für eine Minderheit, eine Barrierefreiheit, also Rampen und so, das kostet alles. Nein, oder ich habe jetzt gerade ein Zeitungsinterview gegeben um den Zugbahnhof und dann sind nach dem Interview sind Familien mit Kindern weggekommen oder ältere Personen, die aber schon auch eine Behinderung haben, aber durchs Alter bedingt. Mhm. Und gesagt, für uns ist der Bahnhof Zug auch ein Hindernis. Also es ist nicht nur das Thema Behinderung, das die Barrierefreiheit bespielt, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema.
Jetzt kommen wir wieder zurück auf deine vorletzte Frage. Und das ist der Grund, warum wir so viel Marketing machen und unsere Geschichten auch vorbringen. Und in das auch investieren, damit wir überhaupt der Gesellschaft erklären können, wo sind die Chancen? Was ist heute möglich mit Hilfsmitteln? Was heisst das, können, so zu leben, wie du das jetzt gerade beschrieben hast? Weil was ich gemerkt habe, ist, dass viele von den Entscheidungsträgern gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt.
Ja.
Vielleicht hat der Entscheider vom Bahnhof, der vielleicht, was weiß ich, von Quereinsteiger gar nicht gewusst hat, wo die Chancen sind. Aber die Aufmerksamkeit zu erzeugen in der Öffentlichkeit, auf allen Kanälen, das ist unser Ziel. Und das hilft schlussendlich eben auch unseren Kunden und uns selber als
Gesellschaft,
als Dienstleister.
Und als Weiterentwicklung oder als gesellschaftliche Gedanken. Oder?
Und dann können wir vielleicht wieder vor der Loki rennen in Zukunft. Du hast Skandinavien angesprochen. Und wenn das politische Ziel ist, es gibt Institutionen, die sagen, wir wollen Top-Hilfsmittel im Namen des gesetzlichen Rahmens. Darum, liebes Orto-Team, liebe Firma Gelbart, dann das Dienstleistungskonzept ausarbeiten mit einem Leistungsversprechen. Wie bringen wir das hin? Und dann kommen wir mit unserem Konzept. Aber der Anspruch muss zuerst im Raum stehen. Und darum finde ich es so toll, dass es immer mehr auch Nationalräte gibt, die sich für das Thema so einsetzen. Und je mehr das machen, desto grösser sind die Erfolgschancen.
Ja, dann schauen wir auch zusammen positiv in die Zukunft. Daniel, ich will mit meinem Set durch, aber wie jetzt jeder Gast darf auch du noch mir ein, zwei Fragen stellen. Schieß los.
Auf, das haben wir jetzt nicht vorbereitet.
Ja, ich denke, du bist so spontan, ich muss das nicht
groß. Ich sehe seit Jahren so einen schönen Gelbartkleber an deinem Rollstuhl. Mhm. Bist denn du mit unserem Service zufrieden?
Ja, doch. Im Großen und Ganzen. Was man jetzt ein bisschen merkt, eben das ganze Digitalisierung und so kommt langsam. Und da gibt es manchmal noch ein bisschen Bauchweh oder auch, man merkt halt, dass ich vielleicht eine neue Mitarbeiter habe. Ich habe natürlich so eine Historie, wo ich eher ältere Mitarbeiterinnen hatte, die halt selber auch viel Know-how hatten. Und die Neuen müssen halt wie so in das reinkommen. Und dann muss man sehr wachsam sein, dass man als Eigenbetroffener, ich einfach denke, sie kommen schon mit einem Erfahrungsschatz, da muss ich gar nicht gross etwas sagen, sondern vielleicht gleich sagen, es ist ein Miteinander. Und da habe ich schon auch ein bisschen gemerkt, das habe ich aus früherer Sicht die Eigenermächtigung, weil ihr so professionelle und auch erfahrene Arbeiterinnen gehabt, wie ich kann, jetzt ist es mehr ein auf Augenhöhe und vielleicht auch der Orthopädietechniker auf etwas hinweisen, wo vorher wie klar war, der wird mir sagen, was er sieht.
Ja.
Das hat ein bisschen den Für und den Wider.
Ja, Das ist natürlich, jetzt ist der Generationswandel am passieren. Mhm. Die klassischen Dinosaurier, nennen wir sie, die sind langsam, ja, dürfen sich auf die Rente auch freuen. Und das kommt mit Chancen, das Thema. Ja. Weil die jüngeren Leute sind sehr kreativ. Die sind bei uns zum Beispiel länger, zuerst im Innendienst in der Werkstatt. Und dann irgendwann dürfen sie an die Front. Lehren auch von Erfahrenen. Und das ist jetzt so eine Übergangszeit, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bist du schon zufrieden.
Ich bin schon zufrieden, aber das habe ich so gemerkt, dass ich finde es aber auch gut, aber natürlich ist das natürlich immer auch ein bisschen heikel, wenn es natürlich dann um Rohstoffe geht, wenn es dann ein bisschen um Fälle geht, wenn das aber schon finanziert wird oder eben die IVS-Player von der Finanzierung auch da ist, dann ist es ein bisschen mit Stress verbunden, aber man muss ja gleich eine neue Generation anführen und halt sagen, probiere ich, oder?
Genau.
Und das sehe ich schon, dass ist ein spannender Prozess, aber ich bleibe immer wieder mit einem Teil bei euch, weil ich habe, seit ich in Zürich in Affolter am Albis war, meinen ersten Rohstoff von Gelbart bekommen und der neueste ist auch von Gelbart. Also da passiert nicht einiges, dass ich da wechseln würde.
Das ist gut, da bin ich froh.
Hey Daniel, ich danke dir recht herzlich für das angenehme Gespräch und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
Alles Gute, Jan, und viel Spass bei der paralympischen Begleitung. Viel Erfolg. Danke.